Ab wann spricht man eigentlich von Manipulation? Denn Regeln sollten eigentlich für alle gleich sein. Beim SpaceX-Börsengang werden Indexregeln aber sehr wohlmeinend umgeschrieben. Kein Mindest-Free-Float, stark verkürzte Wartezeiten und Gewinne braucht es auch nicht mehr. Alles für das größte Preisschild der IPO-Geschichte. 2 Billionen Dollar. Stefan Waldhauser und ich ordnen ein, was das auch für deine ETFs und Depots bedeutet und ob sich die Bewertung von SpaceX irgendwie rechtfertigen lässt. Außerdem gibt's 2 Updates zu Januar-Ideen. Eins davon durchaus dringend, denn Stefan und ich treffen unterschiedliche Entscheidungen. Bevor wir loslegen, kommen aber erst noch unsere Risikohinweise. Wie üblich von Christian Birö, Chief Economist von Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, was soll ich sagen? Der Sommer ist da. Man sieht es ein bisschen dadurch, dass ich auf der linken, von mir linken Seite zwar schon versucht habe, ein bisschen abzudunkeln und die Scheinwerfer, die ich hier im Büro habe, die kommen gar nicht mehr klar und deswegen sieht mein Gesicht so ein bisschen so aus, dass ich zur einen Hälfte im Halbdunkel bin, obwohl es hier taghell ist. Sommer ist da, das ist alleine schon ein Grund, sich mal wieder mit Stefan Waldhauser zusammenzutun, der auf Mallorca gerade seine Zeit verbringt und da eben auch in den letzten Wochen von dem herausgehenden Frühling zum angenehmen Frühlings-Sommerübergang eine schöne Zeitspanne erlebt hat. Wir wollen heute aber über andere Dinge sprechen. Welche das sind, sagen wir gleich. Erstmal hallo Stefan.
Hallo Tobias, freut mich wieder mal da zu sein.
Und besprechen wollen wir heute gleich 3 spannende Themen. Zum einen, und das gehört an der Börse eben auch dazu, eine Enttäuschung und enttäuschende Informationen bei einem von Stefan zuletzt vorgestellten Unternehmen. Dazu kommt dann noch ein Update. Aber wir haben dann noch ein Thema, was jetzt langsam aber sicher auch mal besprochen werden muss. Und das kann man eigentlich zusammenfassen unter der Überschrift: die größte Index-Manipulation aller Zeiten, Fragezeichen. Das Fragezeichen müssen wir aus rechtlichen Gründen oder setzen wir einfach mal aus rechtlichen Gründen mit ran, weil es gibt ja manchmal ganz schnell beleidigte Leute und gekränkte Leute. Und was man auf jeden Fall feststellen kann, Stefan, der SpaceX-Börsengang, der bringt eine ganze Menge an Sachen mit, die einen vor verschiedenen Hintergründen wirklich fassungslos dastehen lassen.
Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie wir beide uns um Worte bemühen werden, um das in Worte zu fassen, was eigentlich wirklich fassungslos macht.
Ja, es gibt ja 3 Ebenen. Also zunächst mal muss man sagen, Elon Musk ist zunächst mal ein begnadeter Unternehmer, der mit Tesla dazu beigetragen hat, dass sich E-Automobile weltweit durchgesetzt haben, der auch den Glauben daran, dass es autonomes Fahren irgendwann geben wird, durchgesetzt hat. Er hat sein eigenes Einführen von autonomen Fahren und des erfolgreichen autonomen Fahren immer wieder verschoben. Aber er hat dieses Thema mit sehr, sehr intensiv auf das Aufmerksamkeitslevel von Investoren gebracht. Und das, was er als letztes unternehmerisch mit auf den Weg gebracht hat, was eine ganze Weile auch schon läuft, ist SpaceX. Ein vor allen Dingen dadurch bekannt gewordenes Unternehmen, dass es Raketenstarts und Landungen deutlich effizienter gemacht hat durch ein Verfahren, was dahingehend ungewöhnlich und auch wunderschön ist, weil man nämlich diese Trägerrakete, also das Ding, was den ganzen Apparat im Grunde genommen nach oben boostet, mehrfach verwenden kann, weil es eine Technologie gibt, die es ermöglicht, diese Trägerrakete in wunderbarer Bildsprache wieder einzupacken. Also das ist, glaube ich, etwas, Stefan, wo wir einfach mal sagen müssen, das ist hochgradig beeindruckend, produziert sensationelle Bilder und ja, führt eben auch dazu, dass bestimmte Kosten für beispielsweise die Verbringung von Satelliten ins Weltall signifikant gesunken sind. Von daher sehr beeindruckend.
Absolut. Also ich bewundere Elon Musk sowieso, also seine unternehmerische Leistung. Ganz große Klasse, logisch. Vor allen Dingen kann er eben auch diese Dinge, die er unternehmerisch leistet, ins rechte Licht setzen. Und ja, er ist, glaube ich, der beste Storyteller, den wir haben.
Ja. Und ich habe deswegen mal auch das Sheet mit den Financials zu Tesla mit eingeblendet hier, wo man eben auch sehen kann, dass insbesondere bei den Kennzahlen, wenn man sich mal so Price-Sales-Ratios anguckt, wenn man sich auch Kurs-Gewinn-Verhältnisse anschaut, dass da in einem Level dieses Unternehmen immer noch unterwegs ist, was im Grunde genommen atemberaubend ist. Und dass man so ein Storytelling eben in der Form betreiben kann, wo Investoren dann eben weiterhin auch bei der Stange bleiben und bei einem Unternehmen, was ja schon mit mittlerweile 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz eine gewisse Reife auch erreicht hat, ein 15er Multiple auf den Umsatz sich bezahlen lässt. Und dann eben auch noch ein 200er Multiple auf Gewinn oder Cashflow. Das ist schon etwas, wo man dann dasteht und sich denkt, mein lieber Scholli, das ist für einen Automobilhersteller mit autonomer Fahrensfantasie und von mir aus auch der Roboterfantasie schon mal eine ganze Menge an Zutrauen, die damit auf den Weg gebracht wird. Stefan, fällt dir zu dieser Bewertung irgendwas ein, außer dass du auch zu dem Ergebnis kommst, dass du dir diesen Preis vom Unternehmen mit dem, wie Versprechen bisher eingehalten wurden von Elon Musk, nicht so richtig erklären kannst?
Also aus der Sicht eines fundamental geprägten Aktienanalysten kann man es natürlich nicht verstehen. Ist auch kein Geheimnis, dass ich seit geraumer Zeit auch immer mal wieder Tesla ein bisschen geschortet habe. Das Ganze, was du jetzt gesagt hast, 15-fache Umsatz, könnte man ja vielleicht noch verstehen mit der ganzen Fantasie, wenn es sich um ein gut skalierbares Geschäftsmodell handeln würde mit hohen Margen. Aber wir haben es hier mit einem Hardwarehersteller zu tun. Ich weiß, ich soll nicht E-Autohersteller sagen, weil es gibt ja all die ganzen schönen zukunftsweisenden Projekte. Aber die Bruttomarge beträgt unter 20% derzeit, ja. Und allein deswegen ist es die Bewertung, ich glaube, darum geht es nicht. Darum geht es auch den Tesla-Investoren nicht. Wenn du dich mit denen unterhältst, die interessiert das nicht. Die interessiert einfach nur, Elon Musk hat bisher geliefert. Wäre ich nur früh genug eingestiegen, wäre ich zum Börsengang mit dabei gewesen bei Tesla, hätte ich heute eine sagenhafte Rendite. Und alles andere wird nicht hinterfragt. Die Fundamentaldaten sind sicherlich nicht, die diese hohe Bewertung bisher aufrechterhalten haben. Ich frage mich ja immer, was kommt denn dann im nächsten Jahr, wenn dann wieder mal ein Versprechen zum autonomen Fahren zum Beispiel gebrochen wurde. Ich kenne viele Unternehmen, denen hat man das noch nicht ein einziges Mal verziehen, wenn hier so ein großes Ziel nicht erreicht wurde. Bei Elon Musk, ich glaube, was das autonome Fahren angeht, sind wir jetzt im 10. Jahr oder so, wo die Ziele nicht erreicht werden.
Genau, also ich glaube, da ist es einfach so, dass er seit 10 Jahren, formulieren wir es mal freundlich, die Ziele verfehlt oder die Ankündigungen, die er getan hat, nicht erfüllen kann. Und vor dem Hintergrund, ja, muss man dann eben schon fragen, wie viel Manipulation auch in so einem Aktienkurs eigentlich drin steckt. Aber dieser Teil ist ja im Grunde genommen nur der Teil 1. Und ich weiß natürlich auch durch andere Erzählungen, dass dieser humanoide Robotermarkt eine ganze Menge an Fantasie auch hat, mit der man vieles erzählen kann. Ich habe das hier auch schon mal in einem Bullcase für Tesla so durchgerechnet, wie man das in alles in irgendeiner Form rechtfertigen kann, wenn denn dann alles glatt geht. So. Und bei Tesla muss man ja immer noch sagen, bei Tesla gibt es ja wirklich auch Leute, die mit dieser Aktie zu Millionären geworden sind, einfach deswegen, weil man sehr, sehr früh schon in 2012, in 2013 in dieses Unternehmen investieren konnte und man im Grunde genommen in einer Anfangsphase auch mit partizipieren konnte an der Umsetzung dieser Fantasien. Das ist bei dem jetzt zu besprechenden Unternehmen SpaceX eben ein ganzes Stück anders, was seinerzeit ja im Grunde genommen kurz davor war, auch final in die Pleite zu gehen. Beim letztmöglichen, beim dritten Start, hat dieser Start dann erst funktioniert und da musste keine Versicherung dann in Anspruch genommen werden, sondern es gelang, diese Satelliten nach oben zu bringen oder zumindest der NASA zu zeigen, dass die Technologie funktioniert. Und diese Technologie wurde in den letzten Jahren immer weiter verbessert. Wie gesagt, auf ein extrem beeindruckendes Niveau. Aber jetzt sind wir eben auch dazu aufgefordert, nicht nur ein sehr beeindruckendes Unternehmen in irgendeiner Form zu besprechen und zu betrachten, sondern wir sind eben auch dabei, ein Unternehmen vor dem Hintergrund seiner angestrebten Bewertung zu betrachten. Und da macht es SpaceX einem, so wie Stefan es gerade schön gesagt hat, einem eher fundamental orientierten Investor alles andere als leicht.
Zumal das SpaceX, was jetzt an die Börse kommt, ja schon das nicht mehr die native reine Raumfahrtstory ist, sondern das zusammengebaute Unternehmen, was jetzt eben fusioniert wurde kurz vor dem Börsengang mit xAI, wo ja bekanntlich wieder X drinsteckt, also das ehemalige Twitter. Also das sind viele, viele Bausteine, die zusammengefasst jetzt dieser SpaceX-Konzern sind. Und es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt die Zahlen auseinanderzunehmen. Ja, wie sehen da die Umsatzströme wirklich aus? Und Fakt ist jedenfalls, ich glaube, 1,75 Billionen steht jetzt als Preisschild, munkelt man drauf. Und vor 12 Monaten war es, glaube ich, noch weniger als die Hälfte. Jetzt, also auch diese Bewertung kann niemand wirklich erklären, warum dieses...
Da ist ja jetzt auch vieles dazugekommen.
Ja, an Umsatz ist die Frage, viel an Fantasie, ja. Die Story ist größer geworden, ja. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass Grok und xAI, also der Versuch, einen Wettbewerber zu OpenAI und Anthropic aufzubauen von Elon Musk, auch gescheitert ist und dass das im Endeffekt jetzt ein Bailout war.
Ja, wobei wir fairerweise auch sagen müssen, Elon Musk hat es an verschiedenen Stellen eben auch schon bewiesen, dass er, wenn er mit bestimmten Geschäftsmodellen auch am Rücken zur Wand stand, sich von dieser Wand auch wieder wegdrücken konnte und das dann in irgendeiner Form hingebracht hat. Und, also ich meine, das hast du wahrscheinlich in den letzten Monaten auch erlebt, also mir ging es zumindest so, dass zumindest meine AI-Primärnutzung jetzt zumindest mal schon in den letzten Monaten einmal von ChatGPT zu Claude weggegangen ist. Und da eben die Frage ist, wer weiß denn, ich zumindest nicht, ob das nicht in den nächsten 12, 24 oder 36 Monaten nicht nochmal passieren kann, wenn Grok irgendwelche Rückstände, die sie im Moment zweifelsohne haben, also wer mal verschiedene Systeme nebeneinander testet, der kommt schon zu der Erkenntnis, dass insbesondere bei komplexeren Aufgaben, meiner Beobachtung nach, aber auch der vieler anderer, mit denen ich darüber rede, Grok auf keinen Fall eine Spitzenreiterposition hat. Die wird eher von Claude, Gemini und auch OpenAI, also ChatGPT, eingenommen. Aber you never know. Ja, also das wissen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen, der schwer erstmal zu betrachten ist von dem, was er im Moment alles hat und was da so raus werden soll.
Genau. Und dass xAI momentan nicht konkurrenzfähig ist, das hat er ja selber zugegeben, hat es so sinngemäß gesagt, wir müssen das Ganze völlig neu bauen. Sind ja auch von den Co-Foundern, ich glaube, sind es jetzt alle weg? Es waren neun. Ich glaube, es sind alle weg aus der Ebene. Und das heißt, mit einem völlig neuen Team wird da jetzt ein Neustart gewagt. Aber momentan, das größte Indiz, wie es da aussieht, ist ja dieser Deal mit Anthropic, der letzte Woche bekannt gegeben wurde. Ja, dass man also für 1,2 Milliarden erhebliche Rechenzentrumsleistungen. Ich glaube, das gesamte, Colosseum One Rechenzentrum von xAI wird an Anthropic vermietet, weil man es derzeit nicht braucht. Rechenzentrumskapazität ist knapp. Anthropic ist bereit, einen tollen Preis zu zahlen. Wie gesagt, 1,2 Milliarden im Jahr. Und diese Umsätze machen sich natürlich jetzt auch gut in den entsprechenden Zahlen von SpaceX. Aber was ist denn das für Geschäftsmodelle an den größten Konkurrenten, den man eigentlich angreifen will, sein Rechenzentrum zu vermieten?
Naja, man könnte auch sagen, if you can beat him, join him. Und vielleicht probiert man das auch gerade aus. Also, was Sie hier auf jeden Fall haben, ist ein extrem spannendes, polarisierendes Unternehmen, was in 2 Wochen vom Start dieses Video ausgehend, am 12. Juni nämlich, an die Nasdaq gehen soll. Über die Besonderheit dessen, dass es an die Nasdaq geht, werden wir auch gleich noch reden, denn da kommen auch noch so ein paar Besonderheiten mit dazu. Das Kürzel wird sein SPCX, also SpaceX, sehr, sehr schön und leicht zu merken. Angestrebte Bewertung 1,75 bis 2 Billionen US-Dollar. Das Emissionsvolumen hingegen soll so in einem Bereich von 75 bis 80 Milliarden US-Dollar liegen. Also im Grunde genommen ein sehr, sehr kleiner Anteil von dem, was man da eigentlich hat. 4-5% sind im Moment im Gespräch. Man, glaube ich, kann sich auch noch vorstellen, dass da einigermaßen kurzfristig wegen der natürlich sehr großen Nachfrage, die dann im Nachhinein auf jeden Fall kolportiert wird, nochmal Veränderungen vornimmt. Aber erstmal ist es eben so, dass 4-5% im Moment so das Angestrebte sind. Danach kommt auch noch etwas hinzu, was sich für die Aktie sehr spannend darstellen wird, auch mit der eben schon angesprochenen Nasdaq-Besonderheit, dass nämlich relativ schnell ein ordentlicher Prozentsatz der Aktien, nämlich insgesamt 58%, an den Markt kommen werden. Das soll, wenn ich das richtig für mich wahrgenommen habe und Stefan mich nicht gleich korrigiert, in den ersten 180 Tagen der Fall sein. Also innerhalb von einem halben Jahr werden nicht nur die 4-5% in diesen Börsenhandel eingeführt, sondern auch die Altinvestoren die Möglichkeit erhalten, in verschiedenen Stufen, also es kommt nicht alles auf einmal, aber in verschiedenen Stufen ihre bisher gehaltenen Aktien zu verkaufen. So, das ist einmal die Situation. Und das geht einher mit einer Besonderheit, die für SpaceX, nennen wir es mal, herausverhandelt wurde, dass nämlich die Nasdaq als Börsenhandelsplatz für SpaceX und gleichzeitig ja auch als Index-Provider beim Nasdaq 100 ein paar, naja, Stefan, ich sag mal, Erleichterungen vorgenommen hat, um es Elon Musk und SpaceX zu ermöglichen, schneller in den Nasdaq 100 einzutreten, was, und da wird es dann eben wirklich spannend, im Moment nicht nur für den Nasdaq 100 zu erwarten ist, sondern auch für den S&P 500 und auch für die MSCI-Indizes. Und da übernimm du doch mal bitte, was da gerade so passiert.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden und Ausschüttungen, kurz RIPs. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier reinvestiert und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseszinseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktivieren und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne, ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und viele mehr. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Im Endeffekt hat Elon Musk im Vorfeld des Börsengangs sowas wie einen Beauty-Contest veranstaltet. Wie man das bei größeren Ausschreibungen so macht, versucht das Maximale rauszuholen, was ja sein gutes Recht ist, von Anbietern. Und er hat Forderungen gestellt, knallhart. Er war mit den bisherigen Regeln. Vielleicht sollte man das nochmal wiederholen. Bisher galten ja ganz strenge Regeln, was erfüllt sein muss, damit ein Unternehmen, so groß es auch sein möge, überhaupt in die großen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 Einzug halten kann. Da geht es einmal um den Free Float, also kann sich wirklich ein fairer Preis bilden? Sind genug Aktien am Markt verfügbar für die potenziell große Nachfrage? Und da gab es eine Regel, 10% mussten das bei der Nasdaq sein. Ich glaube, im S&P 500 genauso. Und das ist schon mal ein Riesending. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Elon Musk so viel Druck aufbauen kann. Das Szenario war dann, pass auf, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, dann reden wir mit der New York Stock Exchange. Und ja, wenn die sich einig gewesen wären und ihm gesagt hätten, hey, stopp, bisher und nicht weiter, und hätten einfach in ihren bestehenden Regeln festgehalten, hätte es nicht passieren können. Aber nein, die Nasdaq ist zuerst eingeknickt. Und wie wir jetzt wissen, erfolgt der Börsengang auch an der Nasdaq. Hat die Free-Float-Regel drastisch reduziert. Es gibt gar keinen Mindest-Free-Float mehr als harte Eintrittsbarriere. Und die zweite Änderung, die vielleicht in der Praxis gerade bei dem Szenario, das du gerade beschrieben hast, das zu erwarten ist, dass im ersten halben Jahr doch sehr viel auch an Angebot von Altinvestoren schon dann nachher platziert wird. Eine wichtige Änderung ist die Wartezeit bis zur Aufnahme in den Nasdaq 100. Bisher war es ja so, da gab es so ein paar Monate zumindest, wo sich dann erstmal ein Preis bilden konnte. Und wenn sich das so stabilisiert hatte, und es kam eben zur neuen Zusammensetzung, dann wurde beraten und dann wurde in der Regel da beim ersten Termin. Aber das konnte so bis zum halben Jahr dauern, dann die Aufnahme beschlossen. Das wird außer Kraft gesetzt. Es kann jetzt am Ende des, ich mich richtig erinnere, 7. Handelstages, also so innerhalb der ersten 2 Wochen schon, kann beschlossen werden, dass SpaceX aufgenommen wird. Und ja, am Anfang ist das Angebot eben sehr klein. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn die Nasdaq 100 ETFs alle dann gemäß der Zusammensetzung, wird das auch kein kleiner Posten sein, SpaceX-Aktien erwerben müssen, um den Index abzubilden, dann ist die Nachfrage von daher schon mal riesig. Das kommt zu der ganzen wahnsinnigen Erwartungshaltung der Privatanleger, die in Massen SpaceX kaufen werden. Und seien wir ganz ehrlich, welcher aktive Fondsinvestor, der an den Tech-Indizes hängt, kann denn dann sich leisten zu sagen, nee, ich bin unabhängig und ich lasse SpaceX aus meinem Tech-Fonds draußen. Das werden auch die wenigsten sein. Also die Nachfrage wird gigantisch sein. Das Angebot ist auf diese anfänglich 75 Milliarden, glaube ich, wird das Ausgabenvolumen sein, beschränkt. Und ich glaube, das sind alle Weichen gestellt. Das sage ich jetzt als großer Skeptiker hier des ganzen Unternehmens, dass kurzfristig da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Und was dann mit dem Kurs passiert, das wissen wir alle.
Ich bin da selber wirklich sehr, sehr gespannt, wie deutlich sich auch Investoren in diesem Bereich anfangen zu positionieren. Wir sind ja jetzt quasi am Anfang so der letzten Phase von dem, was da passiert. Also ich meine, über diese ganzen Dinge, was da passiert ist beim Nasdaq, wurde im Grunde auch von dir ja schon in den letzten 2-3 Monaten geschrieben. Und wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, dass das Aufmerksamkeitslevel da bisher gering war und dass schon auch unsere Wahrnehmung im Moment ist, dass sich das jetzt ändert. Auch im Zuge der Berichterstattung wird's alles ein bisschen klarer. Und es ist möglicherweise sogar auch so, dass wenn man sich jetzt klar macht, naja, von diesen entsprechenden Prozent, die dann eben an die Börse kommen, wird nur ein bestimmter Teil dann eben ja auch eingerechnet und 80 Milliarden, die es da möglicherweise sind ja auch beim Nasdaq 100 glücklicherweise nicht so ein hohes Ding, dass man sich da Sorgen machen muss. Aber natürlich wird es sogenannte erzwungene Käufer über Index-ETFs geben. Und es kommt ja nicht nur so, dass wir hier über den Nasdaq 100 reden, Stefan, denn auch der S&P 500 ist im Moment in einer Fast-Track-Konsultation, der in den Raum stellt die normalerweise übliche A, 12-Monatsfrist für ein Listing und Profitabilitätspflicht für sogenannte Megacaps aufzuweichen. Und du hattest beobachtet, dass du den Eindruck hast, dass diese Fast-Track-Regel eben auch für den S&P kurz vor einer Durchsetzung steht.
Also die Frist für diese offizielle Phase, wo man jetzt auch noch theoretisch Einwände dagegen einlegen kann und so weiter, das ist so ein Prozedere, was bei Änderungen so der Indexregeln immer eingehalten werden muss. Diese Frist läuft jetzt diese Woche aus, am 28., 29. Mai oder was. Und ich beobachte das jetzt in diesen Tagen, als jetzt S&P auch auf diesen Zug aufspringt und aus meiner Sicht die Weichen dafür stellt, dass SpaceX in den S&P 500 sehr bald kommen wird. Ich glaube, da wird der Aufschrei ein bisschen größer sein, weil ich meine, wenn man sich in der Vergangenheit überlegt, wie lange es gedauert hat, bis Tech-Unternehmen reinkamen. Also die Profitabilitätsanforderungen sehen bisher Netto-Profitabilität vor. Also S&P 500-Aufnahme ist schon ein Ritterschlag im Sinne, ja, das ist auch wirklich Profitabilität nach GAAP, muss da sein. Und wenn ich in S&P 500 ETF kaufe, dann sind da wirklich profitable Unternehmen drin. Deswegen war ja auch eine lange Zeit Tech da gar nicht so hoch repräsentiert. Das hat sich inzwischen geändert, weil ja auch hier Big Tech inzwischen unglaublich profitabel ist. Aber ich glaube nicht, dass wir die Massenmedien das hinnehmen werden. Ich habe allein heute schon 2, 3 Überschriften gelesen, auch von eher so Wirtschaftsmedien, die sonst Elon Musk durchaus wohlgesonnen sind. Wo steht, also das geht ja nur gar nicht und jetzt will er hier an unsere Altersvorsorge oder beziehungsweise eher die Altersvorsorge der Amerikaner und so weiter.
Und jetzt haben wir ja 2 Sachen, nämlich einmal diesen S&P, wo man eben dann beachten muss, wenn das jetzt so kommt, dann würde da eben eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden ungefähr reinrutschen. Und wir haben gerade nochmal nachgeguckt, 80 Milliarden Marktkapitalisierung würde ungefähr eine Gewichtung beim S&P von 0,05 Prozentpunkten nach sich ziehen, was im ersten Moment erstmal total harmlos klingt, aber wenn man sich einfach mal ganz kurz vergegenwärtigt, dass der S&P 500 ein Investmentvehikel ist, in dem 24 Billionen US-Dollar in irgendeiner Form drin hängen, dann bedeutet das jedes halbe Prozentpunkt Gewichtung für 120 Milliarden steht und dass 0,05 eben schon für 12 Milliarden dann stehen. Und vor dem Hintergrund muss man dann eben schon mal genauer hingucken, was dann eben auch über so eine S&P 500 Nachfrage einfach automatisiert in den Markt hineinkommt. Und beim Nasdaq, das kam eben zu kurz, beim Nasdaq 100 gibt es ja noch eine klitzekleine Besonderheit, Stefan, die aus dem verhältnismäßig kleinen Anteil einen etwas größeren macht bei der Gewichtung.
Ja, tatsächlich. Also diese neuen Regeln besagen nicht nur, dass es keine Free Float, Mindest-Free Float mehr gibt, sondern es ist auch so, dass bei einem kleinen Free Float die relevante Aktienanzahl nicht eben 1:1 dem Free Float entspricht, sondern für die Gewichtung wird die relevante Aktienanzahl auf maximal das Dreifache der freihandelbaren Aktien gedeckelt. Also es geht jetzt nicht um die 80 Milliarden, sondern geht schon mal um 240 Milliarden. Und leider Gottes habe ich jetzt nicht im Kopf, was du da eben gesagt hast, wie schnell der Free Float ausgeweitet wird, weil das schraubt ja das dann auch nach oben. Ja, also diese Nachfrage, die da generiert.
Das habe ich glücklicherweise ein bisschen vorbereitet. Und da muss man dann auch immer sagen, das steht alles unter einem gewissen Vorbehalt dessen, ob das dann auch wirklich so stattfindet und ob bestimmten Recherchen auch so sind. Aber nach dem, was ich mir jetzt darstellt, ist es so, dass nach den Q2-Earnings Ende Juli, Anfang August 20% der Investorenaktien frei werden. Es kann sein, dass es sogar nochmal 10% mehr werden, also 30%, wenn der Kurs gegenüber dem IPO-Preis um 30% im Plus liegt. In dem Moment würde also der Free Float von irgendwie im Bereich 4-5% auf 15-21% steigen. Und dann reden wir eben darüber, dass man, rechnen wir mal mit den 2 Billionen, dass wir eben schon mal darüber reden, bei 20%, dass wir 400 Milliarden US-Dollar an der Börse da notiert haben. Und um dieses S&P-Beispiel nochmal aufzumachen, wenn ich jetzt mal auf 400 Milliarden Market Cap nach oben blätter, dann bin ich eben schon auch in einem anderen Bereich angekommen. Dann erreiche ich schon mal so 0,3% Gewichtung im S&P und bin damit eben ungefähr schon mal bei 80 Milliarden US-Dollar, die über S&P-Investments dort allokiert werden. Und beim Nasdaq ist die Grundlast dann einfach mal deutlich geringer. Das merkt man dann so nach dem Motto, was ist eigentlich am S&P 500 gebenchmarkt? 24 Billionen US-Dollar. Und was ist am Nasdaq 100 gebenchmarkt? Und da sind es dann eben nur in Anführungsstrichen 1,4 Billionen US-Dollar. Und dadurch wird schon deutlich, wie groß dieser Unterschied ist und welche Auswirkungen gerade auch dieses S&P-Thema auf die Aktie von SpaceX haben kann und wie wichtig es im Grunde genommen auch ist, dass die Aktie auch beim S&P 500 von Anfang an oder wenigstens kurz danach mit dabei sein darf. Und nachdem ich das nochmal erläutert habe, kommen wir jetzt zurück zur Frage, die Stefan gerade in den Raum geworfen hat, wie es eigentlich mit dieser Lock-up-Struktur so aussieht. Wie gesagt, auf Basis aktueller Recherchen, da kann sich auch noch was verändern. 20-30% kommen also nach den Q2-Earnings raus. Das wird dann so Anfang August sein, wodurch der Free Float auf 15-21% steigt. Und dann geht es in Etappen weiter, nach 70 Tagen, nach 90 Tagen, nach 105 Tagen, nach 120 Tagen, nach 135 Tagen nach IPO, gibt es jeweils weitere 7% der Insider-Aktien, die frei werden. Das sind dann insgesamt 35% in 5 Tranchen. Und so wächst der Free Float schrittweise auf 34-40%. Und nach den Q3-Earnings Ende Oktober, Anfang November, da werden dann die weiteren 28% der Insider-Aktien frei. Damit steigt der Float auf 49-55%. Und am 9. Dezember 2026, dem 180. Tag der Börsennotiz von SpaceX, werden alle Aktien frei bis auf 42%, die bei Elon Musk liegen und liegen bleiben. Das heißt, ab dem 9. Dezember ist alles, was es bei SpaceX an Sperrfristen gab, aufgehoben. 58% der Titel zählen dann zum Float und werden dann auch mit einbezogen. Und dann ist eben die Menge dessen, was am Kapitalmarkt ist, nicht mehr bei irgendwie 70-80 Milliarden, sondern dann reden wir bei einer, sagen wir mal, es bleibt bei diesen 2 Billionen und die Aktie bewegt sich nicht mehr nach oben und auch nicht nach unten, dann entsprechen diese, sagen wir da vereinfacht 50%, 1 Billion US-Dollar. Und nochmal, und da kommen wir dann eben auch wieder auf den S&P 500 zurück, wo wir dann hier gucken können, was ist man eigentlich, wenn man mit 1 Billion etwa dabei ist. Da ist man beim S&P 500 im Bereich von 0,7% gewichtet und beim Nasdaq 100 mit ungefähr 3,5%. Das sind so die Sachen, die bis dahin ablaufen, wodurch natürlich auch mit der Freigabe in den Free Float einhergeht, dass gleichzeitig die Indexgewichtung ansteigt. Also die einen dürfen verkaufen, die anderen müssen kaufen, was sicherlich auch eine Verkaufsentscheidung ein bisschen leichter macht, denn dadurch, dass dann Nachfrage von Seiten der ETFs dann ausgelöst wird, ist auch damit zu rechnen, dass in die Aktie selber noch gar nicht so ein starker Druck reinkommt. Richtig spannend wird es aus meiner Sicht damit eigentlich erst nach einem halben Jahr, wenn alles am Markt ist und nichts mehr durch irgendwelche dann nochmal Hochgewichtungen, niedriger Gewichtungen in irgendeiner Form manipuliert werden kann.
Ja, genau. Weil nach einem halben Jahr haben wir ja dann die Situation, wie wir sie bis heute gehabt hätten. Also üblich bei einem Nasdaq-Börsengang war ja ein halbes Jahr Lock-up-Period. Und eben nehmen wir mal diese ganzen Sonderregeln beiseite. nach einem halben Jahr bildet sich dann der echte Preis aus Angebot und Nachfrage. Und ja, deswegen, ich hätte es schön gefunden, wenn das einfach dabei geblieben wäre. Zumal, Tobias, auf eins müssen wir auch noch eingehen. Das ist ja jetzt nur der Präzedenzfall. Aber es geht ja nicht nur um SpaceX bei diesen ganzen veränderten Regeln. Stichwort OpenAI und auch Anthropic.
Ja, denn die haben ja auch noch vor, an die Börse zu gehen. Und da ist natürlich ganz praktisch, wenn quasi der große Bruder der Indexmanipulation schon mal vorweggegangen ist und für sich schon mal die neuen Regeln gesetzt hat, dann ist es für die kleinen Geschwister. Und so gesehen sind die beiden Unternehmen dann eben kleine Geschwister, dann viel einfacher unter diesem Protektorat dann eben auch in die Indizes reinzuhuschen und ja, ein gewisses Volumen dessen, was da an den Markt kommt, eben zu platzieren. Die Aufnahmenotwendigkeiten für den Kapitalmarkt in diesen nächsten Monaten werden in jedem Fall immens sein. Ich kenne jetzt gar nicht mehr aus dem Stand die Verhältnisse an. Ich habe in den letzten Tagen da einiges drüber gelesen, wie viel mehr als das, was in den letzten Jahren an die Börse gekommen ist, eigentlich durch diese drei Börsengänge, durch diese Milliardensummen, die da im Grunde genommen bei Investoren dann auch eingesammelt werden soll, an den Markt kommen. Es ist nicht so einfach zu erfassen. Und irgendwann geht dann eben auch irgendwann schaltet das Gehirn dann eben auch in den Tilt-Modus und weiß dann auch nicht mehr, wie es mit diesen Zahlen umgehen soll.
Und spätestens das sollte doch eigentlich dann so Vorsicht auslösen, sich hoffentlich nicht von der kurzfristigen Gier leiten zu lassen. Selbst wenn man sich gut vorstellen kann, die Nachfrage wird riesengroß sein, also muss das ein spekulativer Kauf zumindest sein. Mir sind diese Zahlen viel zu groß, viel zu unverständlich. Ich verzichte da gerne auf mögliches schnelles Geld. Ich würde da auf jeden Fall die Finger davon lassen. Auch wenn mir klar ist, dass ich wahrscheinlich da auch kurzfristig Geld liegen lasse.
Ich habe noch einen Abschlusstake zu SpaceX mit einem interessanten Artikel, aber bevor ich dazu komme, vielleicht auch nochmal die Ergänzung dazu. Also für mich selber kommt SpaceX nach allem, was ich bisher gelesen habe, aktuell auch nicht für ein Investment in Frage. Und da würde ich auch ganz kurz mal ein bisschen herleiten. Also für 26 werden im Moment 20 bis 25 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Fürs Jahr 28 sollen es 40 sein. Und ich bin jetzt mal sehr freundlich. Warum? Da komme ich gleich noch zu. Mit SpaceX umgegangen und habe gesagt, naja, vielleicht sind es im Jahr 30 100 Milliarden und im Jahr 33 festhalten 400 Milliarden US-Dollar Umsatz. Vielleicht ist das so. Und vielleicht gelingt es auch SpaceX, eine besonders hohe Marge ab dem Jahr 2028 durchzusetzen, die ich mal bei 30%, beim Jahr 30 mit 25% und beim Jahr 33 mit 20% angesetzt habe, wodurch sich Gewinntaxierungen, also Schätzungen will ich jetzt nicht sagen, aber Gewinntaxierungen ergeben für 28, 30 und 33 von 12, 25 und 80 Milliarden US-Dollar. Wenn ihr euch mal ganz kurz eine Nvidia, eine Alphabet, eine Apple, auch eine Microsoft in Erinnerung ruft, so 80 Milliarden, das ist etwas, was man durchaus schon gesehen hat. So. Aber auch da wieder das Thema Multiples, wenn man darauf dann Multiples liegt, selbst wenn man im Jahr 28 noch sagt, ein 50er Multiple ist es dann wohl, dann kommt man eben auf 600 Milliarden Dollar rechtfertigbarer Marktkapitalisierung. Und ich bin ja der Meinung, dass da schon ein bisschen Fantasie drin ist. Aber jetzt kommt noch meine Fantasie. Jetzt kommt die Extraportion Fantasie noch mit rein. Fürs Jahr 30, sage ich noch, ein 40er KGV wäre in Ordnung auf Basis der dann 25 Milliarden Gewinn. Das ist aber auch nur eine Marktkapitalisierung von einer Billion. Und selbst wenn ich sage, also das läuft richtig gut, nochmal, warum? Da beziehe ich mich gleich auf einen Artikel vom Handelsblatt, der ganz spannend ist. Und man kommt auf 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz und bei 20% Nettomarge auf 80 Milliarden Gewinn wäre bei einem 30er KGV fürs Jahr 33, 30er KGV im Jahr 33, also extrem viel Unsicherheit und ein extrem hohes Multiple auf Basis dieser Unsicherheit. Die Börsenbewertung sich ergebend von 2,4 Billionen, also in dann 7 Jahren ein Aufschlag von 20%. Wenn ihr da der Meinung seid, das ist ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, dann bin ich total dankbar dafür, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich bin auch total dankbar dafür, wenn ihr in die Kommentare schreibt, warum das ein Investment ist, an dem ihr nicht vorbeikommt. Denn in der Tat, ich verstehe es auf Basis der Multiples nicht. Und das negiert in keinster Weise die sensationelle unternehmerische Leistung. Und es negiert auch nicht die Fantasie, die durch einen Handelsblattartikel aufgekommen ist oder beziehungsweise mal in den Raum gestellt wurde, wo man von dem SpaceX-Börsengang eben auch darüber spricht, was das für eine Bedrohung eigentlich für die ganzen Telekommunikationsunternehmen ist. Und wir hatten das im Nachgang auch zu American Tower, dass da einige Kommentare kamen in Richtung SpaceX. Also wir werden den Artikel aus dem Handelsblatt hier mal mit verlinken. Ich hoffe, ihr habt da ein Abo. Der lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Das ist ein halbstündiges Stück, wie auch dieses gesamte Ding eigentlich aufgebaut ist. Wenn ihr euch das wünscht, kann ich ein extra Video dazu nochmal machen und diesen Artikel mal ein bisschen zusammenfassen. Der gibt einem eine ganze Menge, aber rechtfertigt dann in letzter Konsequenz eben auch nicht diese Form der Bewertung in meinen Augen. Aber, Stefan, wir haben einmal gesagt nach dem Motto, da passiert noch einiges hinten dran und so weiter. Da könnte man ja auch noch auf eine andere Überlegung kommen, nämlich wie man bestimmte Index oder wie man bestimmte ETF-Investments sieht. Was ist denn dein Take daraus, wenn sich die Indexanbieter, die im Grunde genommen ja ein sehr verlässliches Regelkonzept hatten, da auf einmal dazu hinreißen lassen, dieses Indexkonzept von Elons Gnaden umzugestalten und damit ja dem dann wohl auch ersten Billionär der Wirtschaftsgeschichte entsprechend entgegenzukommen. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Ich könnte mir da 2 Sachen vorstellen. Einmal, dass findige Indexanbieter vielleicht mal ETFs auflegen, wo ganz bewusst die Regeln so gestaltet werden, dass alles, was mit Elon Musk oder ähnlichen Figuren zu tun hat, rausgenommen wird aus dem Index. Ja, ich meine, es wird jetzt nicht unbedingt ein QQQ ex-Elon sein oder so, aber irgendwas anderes. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren mal wieder ein Revival von Stockpicking erleben werden. Ich meine, wir mühen uns hier und im Endeffekt ist es ja in den letzten 10 Jahren vergebene Liebesmühe gewesen, zu versuchen mit Stockpicking hier eine Überrendite zu erzielen. Beste, was man machen konnte, S&P 500, Nasdaq 100, ETFs kostengünstig und ich habe eine fantastische Rendite. Das galt in den letzten 10, sind es schon 12 Jahre. Aber ich denke, all diese Tendenzen, die wir da jetzt so sehen, ist für mich nur eine Bestätigung daran, dass es einfach ein gigantischer Hype ist, den wir hier erleben, so ähnlich wie ums Jahr 2000 herum. Und ich denke, man muss sich einfach vergegenwärtigen, die ETFs-Investment, die man da so laufen hat, was ist da drin, mit welcher Gewichtung? Da geht es ja jetzt nicht nur um SpaceX, da geht es ja auch um die Klumpenrisiken, die in den Hyperscalern da liegen. und wie die sich entwickelt haben, ja, deren Geschäftsmodelle sind völlig anders. Die sind plötzlich kapitalintensiv. Die Free Cashflows sind im freien Fall und trotzdem die Kurse am Steigen. Und die Gewichtungen werden immer größer. Und ja, also gut hinschauen und sich dann überlegen, ob es vielleicht inzwischen auch zu ETF-lastig ist, das Gesamtportfolio, was man da so hat. Also ich sehe da große Risiken insgesamt auf den Markt zu kommen. Und es wird wahrscheinlich herausfordernd werden.
Ja. Das sehe ich sehr ähnlich und in der Tat auch mein Marktbild und meine Marktskepsis merke ich in den letzten Monaten deutlich steigend. Das liegt an ganz vielen Parametern. Das ist der klassische Buffett-Indikator, der allerdings auch schon sehr, sehr lange sehr hoch ist. Das liegt von einer wirklich weiten Entfernung von Durchschnitten beim S&P 500. Das liegt auch an Überschreitungen von Bewertungsniveaus, die aus Dotcom-Zeiten, also Dotcom-Vor-Crash-Zeiten stammen. Und in der Tat auch daran, dass dieses ganze Thema AI im Moment immer noch mit einer Sorglosigkeit gespielt wird, die einem wirklich den Atem raubt, wenn man sich diese unfassbaren Zahlen vergegenwärtigt oder auch in der Präsentation mal vergegenwärtigt bekommt, was für Summen dort ausgegeben werden, die aber eben dummerweise nicht wie Eisenbahnschienen 100 Jahre abgeschrieben werden können oder wie eine Autobahn 40 bis 50 Jahre abgeschrieben werden können, sondern die dummerweise in 5 Jahren einer Erneuerung bedürfen. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen Teer raufkippen oder vielleicht mal so ein paar Schrauben nachziehen und das ein oder andere Gleis rausnehmen und ersetzen, sondern wirklich neu einrichten. Das heißt, diese Kosten, wenn diese Sprünge dann weiterhin so sind, die kommen öfter. Und da fehlt mir in der Tat noch irgendwie so die Fantasie, wie das so gut gehen soll. Und über Investitionsreduktionen dann auch irgendwann bei den Chip-Aktien die Feststellung kommt, dass die Bäume möglicherweise dann doch nicht bis zum Uranus wachsen, sondern vielleicht doch nur in den Himmel. Und in der Sorge bin ich, in der Sorge ist Stefan. Und deswegen wollen wir an der Stelle jetzt einfach mal dieses Thema SpaceX, ich bin extrem gespannt auf eure Kommentierung des Ganzen, abschließen und wollen zu Einzeltiteln kommen, wo man selektieren kann und wo man sich angucken kann, was da alles passiert und wo man dann dummerweise trotzdem volle Kanne ins Klo greifen kann, weil ein Unternehmen eine Strategie ändert, weil man vielleicht auch eine falsche Einschätzung mal hatte. Und damit sind wir jetzt eigentlich passgenau angekommen bei der Angie, Stefan, die wir hier in einer Sendung im Januar diesen Jahres besprochen haben, wo ich da auch gesagt habe, dieses grundsätzliche Konzept eines Unternehmens, was Handwerker Dienstleistungen auf einer Plattform anbietet, darüber vertreibt und darüber sich eine Marge zieht, das ist ja ein bekanntes Geschäftsmodell, das ist ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und wenn man da mal ein paar Probleme hat, dann ist das ja eigentlich ganz gut. Aber eigentlich hat dieses Unternehmen doch alle Chancen, aus dieser Negativentwicklung, über die wir damals auch schon gesprochen haben, rauszukommen und sich dann wieder aufwärts zu entwickeln. Wir hatten in der Januarsendung auch drin verschiedene Picks aus dem Jahr 25, die sehr, sehr gut funktioniert haben von dir. Dieser hier, der hat ausdrücklich nicht funktioniert. Die Position liegt 56% im Minus und darüber gehört sich dann eben, dass wir da auch mal sprechen. Und erzähl du uns doch mal einfach, was ist da eigentlich passiert, seitdem wir uns im Januar zusammengesetzt haben?
Ich kann auch nur, weil ich kein Insider bin, das wiedergeben, was in der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde, was passiert ist. Ich rätsel auch, was hinter den Kulissen vielleicht noch abläuft. Kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich es nicht weiß. Fakt ist jedenfalls, wie du schon sagst, es handelt sich ja bei Angie um die weltgrößte Plattform für die Vermittlung von Handwerkerleistungen. Das ist ein Geschäftsmodell, was zumindest hier in Europa ja mit MyHammer wunderbar funktioniert hat. MyHammer ist auch Teil dieses Angie-Gesamtkonzerns. Und Engie ist der Weltmarktführer da geworden, indem sie sich in vielen Ländern die Marktführer zusammengekauft haben. Und da sind wir wahrscheinlich auch schon bei dem, was war denn eigentlich mein Fehler? Weil normalerweise halte ich mich von solchen durch Akquisition gewachsenen Unternehmen oft zurück, sagen wir es mal so. In dem Fall war das so eine echte Value Trap und ich bin voll reingetappt. Wie das Unternehmen sah schon beim jetzt Aktienkurs, der doppelt so hoch ist wie heute, krass billig aus, im Sinne von, hier wären beim einstelligen KGV und Cashflow sollte durchgängig positiv sein. Und mein Investment Case war, dass man, das so hatte das Management das kommuniziert, dass man die zusammengekauften Plattformen auf eine Technologie harmonisiert und dann mit den entsprechenden Einsparungen, die waren da auch schon kommuniziert, wie groß die sein sollten, eben zu einem hochprofitablen Unternehmen kommt. Und bei der niedrigen Bewertung, da erschien mir das völlig schlüssig. Ja, und jetzt mit den Q1-Zahlen musste ich mir fast schon die Augen reiben und konnte nicht glauben, was da an Informationen kam, dass man tatsächlich gewillt ist, für das KI-Zeitalter eine komplett neue Plattform zu bauen, die alte Plattform, wohlgemerkt die Technologie, die man ja seit Jahren konsolidiert hatte, nicht mehr länger weiterzuentwickeln. Feature Freeze, Code Freeze nennt man das dann in der IT. Damit natürlich durch diese kurzfristigen Weiterentwicklungen und Optimierungen auch auf Umsatz zu verzichten, um eben eine komplette neue IT-Native-Plattform zu bauen, die dann mit einem etwas geänderten Geschäftsmodell an den Markt gehen soll in den nächsten Quartalen oder realistischerweise dann erst 2027. Dazu hat man die Guidance komplett eingestellt, so dass sich Investoren jetzt mehr oder weniger im Blindflug bewegen. Das erste Quartal war gar nicht so schlimm, weil es was die Zahlen angeht. Allerdings war der Cashflow negativ im ersten Quartal, was für mich immer ein wirklich ganz, ganz schlechtes Zeichen ist. Und für mich, mein Risikomanagement sieht so aus, dass ich ab einem gewissen Verlust, 30%, sage ich mir da, die Entscheidung stellen muss, bin ich noch überzeugt vom Investment Case, dann muss ich überzeugt nachkaufen, auch mit erhöhten Stückzahlen zu den dann reduzierten Kursen, das wäre eben jetzt hier der Fall, oder aber muss ich in den bitteren Apfel beißen und mir eingestehen, dass ich da falsch lag und verkaufen. Und das habe ich dann letzte Woche es gab nochmal einen riesen Crash nach den Zahlen, dann hat sich der Kurs etwas erholt und ich habe in die Erholung hinein dann verkauft.
Okay, verstanden. Und bei der abschließenden Beurteilung dieser Lage hast du dir dann eben auch das angeguckt, was vom Management eben kam, also diese neue Plattform zu machen. Muss man auch dazu sagen, dass wir alle wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht haben, die wir für ein Unternehmen zuständig sind, dass bestimmte technische Komponenten eben gar nicht mehr so einfach zu updaten sind, sondern auch zu warten sind, sondern dass eben eine Neuentwicklung manchmal notwendig ist. Ich erlebe das bei mir im Unternehmen eben auch gerade. Und du hast es mit Sicherheit auch schon mal in der Vergangenheit erlebt, dass du irgendwie auf eine Software getroffen bist oder sie auch selber bei dir hattest, wo du dann festgestellt hast, oh, die ist jetzt aber überfällig, sodass ich so von dem, was ich gelesen habe, erstmal ein gewisses Verständnis für diese Strategie hatte, auch wenn sie von dem von dir in den Raum gestellten Szenario deutlich abweicht. Wie siehst du grundsätzlich die strategischen Ausführungen von der Unternehmensspitze hier?
Das kann sogar sein, dass das genau die richtige Entscheidung ist, technologisch. Was ich nicht verstehe, und ich habe das auch mit einigen anderen erfahrenen Investoren, die mitten da in Engie drin waren oder immer noch sind, besprochen. Was um Himmels Willen muss mit dem Management los sein, dass ich das so kommuniziere? Als börsennotiertes Unternehmen muss ich so ein Rebuild der Plattform im Hintergrund geräuschlos vollziehen und dann, wenn es soweit ist, das umgestellt wird, dann die Umstellung kommunizieren. Das hat zum Beispiel Airbnb wunderbar gemacht. Airbnb hat das gemacht, dadurch, man wusste gar nicht, warum Airbnb nur noch so langsam neue Features bringt. Und dann vor ungefähr 12 Monaten wurde dann erzählt, ja, Leute, wir haben in den letzten 2 Jahren komplett alles auf neue Füße gestellt und ab jetzt gibt es neue Features und ab jetzt geht die Weiterentwicklung in der Plattform so richtig los und seitdem tut sich ja auch einiges. So hätte man das hier auch machen können. Und vielleicht gibt es da ganz andere Gründe, an die ich jetzt, will ich auch gar nicht spekulieren, in Richtung einer möglichen Übernahme, sonst was, dass man im Moment gar kein Interesse an einem hohen Kurs hat. Mag alles sein. Also schau dir die Marktkapitalisierung an, die liegt noch bei 223 Millionen, bei ungefähr 1 Milliarde Umsatz. Ja, also auch über sowas reden wir. Ja. Reden wir noch hier von SpaceX und unglaublichen Zahlen in die andere Richtung. Das ist ein Milliardenunternehmen, wird aber zu 200 Millionen bewertet. Also es ist spottbillig, aber ich muss mir dann halt jetzt die Frage stellen, wie gefährdet kann auch in einem Negativszenario das Unternehmen sein? Was bei dem Blick auf die Bilanz auffällt, ist erstmal, es gibt aus diesen Akquisitionen heraus große immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz, also Goodwill vor allen Dingen. Da droht nicht nur eine Abschreibung, sondern diese Abschreibung wird kommen. Früher oder später, wahrscheinlich eher früher. Wenn man jetzt diese alten Plattformen einstampft, für die man ja vor ein paar Jahren viel Geld bezahlt hat, dann muss man die abschreiben. Auf der anderen Seite, so eine Abschreibung von Goodwill ist kein Grund, eine Aktie zu verkaufen, weil das gibt mal einen Verlust und der Cashflow ist ja gar nicht berührt. Aber die Verschuldung macht mir da mehr Sorgen.
Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil wir haben ja nicht nur eine Marktkapitalisierung von 223,5 Millionen, sondern ich bin so in den Milliarden durch SpaceX drin, dass ich auf die Millionen gar nicht mehr komme. Sondern wir haben eben auch ein Enterprise Value von 450 Millionen US-Dollar, wo man eben auch einfach sagt, nach dem Motto, okay, da sind also 225 Millionen Dollar die Verschuldung des Unternehmens. Und die stehen im Moment einem Quartals-EBITDA von zuletzt 23 Millionen, also aufs Jahr hochgerechnet 42 Millionen gegenüber. Das ist einigermaßen okay, aber das kann sich auch mal verändern.
Ja, jedenfalls der Investment Case ist ein ganz anderer jetzt durch diese Nachrichten, wie er vor einem halben Jahr war. Ja, vor einem halben Jahr war das für mich ich will jetzt sagen, konservatives Investment, dafür ist das für die Firma zu klein, aber eigentlich gut zu prognostizieren, was da passieren würde aus meiner fundamentalen Sicht. Ja, und jetzt wird das quasi alles einkassiert und ein kompletter Neubau einer solchen Plattform, da muss man sich fragen, was hat denn das Unternehmen dann noch an Vorteil gegenüber den vielen Startups, die auch jetzt ohne die ganzen Altlasten, allerdings ohne auch die Brand und ohne das große Netzwerk von den Handwerkern, die da schon organisiert sind. Der Wettbewerb wird sich völlig anders darstellen. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht da ein Zukauf eines solchen Startups erfolgt. Und die Mittel wären durchaus vorhanden gewesen. Aber jetzt zu sagen, wir bauen jetzt alles komplett neu, zugegebenermaßen auch mit relativ kleinem Forschungs- und Entwicklungsbudget, das ist nun mal keine IT-Firma, keine Software-Firma, sondern das war eine durch Akquisition gewachsene Plattform-Company. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch unterschätzen, was das jetzt bedeutet, so eine nicht nur ja eine neue, hört sich immer so schön an, eine neue Plattform zu bauen. Ja, was ist denn das eigentlich? Die ersten Funktionalitäten, mit denen die jetzt an den Markt kommen, KI-Assistenten zum Beispiel zur Terminvergabe bei Handwerkern und so weiter. Ja, das ist richtig. Das nutzen die heute zum Großteil noch nicht und sie könnten einen riesen Mehrwert davon haben. Aber es gibt da halt unglaublich viel Konkurrenz am Markt. Also mir kommt das alles vor, als ob das Geschäftsmodell beerdigt wird, sie auf der Suche sind, ein neues zu finden. Und die Aktie ist ein absolutes Schnäppchen, weil der Markt nicht mehr an die Zukunft glaubt und das Vertrauen ins Management verloren hat. Ich aber leider auch. Und jetzt ist die Frage gewesen, schmeiße ich dem schlechten verlorenen Geld gutes Geld hinterher oder ziehe ich die Reißleine? Und für mich gab es da in dem Fall, obwohl ich ein bisschen mit mir gehadert habe, muss ich schon sagen, ich habe auch 2 Wochen mit mir rumgetragen, noch einige Gespräche geführt und habe dann entschieden.
Ja, das heißt ja, für mich steht ja in irgendeiner Form auch eine Entscheidung an. Kann ich aus der Perspektive nachvollziehen. Ich finde vor allen Dingen diesen 30%-Ansatz wirklich sehr, sehr spannend. Ich kaufe ja ganz gerne auch nach, wenn sich Kurse ermäßigen, aber ich kaufe ganz gerne dann nach, wenn ich weiter in Richtung sehe. Also ich werde eine Entscheidung im Moment anders treffen, nämlich den Verkauf nicht durchführen. Und zwar einfach deswegen, weil ich dieses grundsätzliche Game des Technologiewechsels für grundsätzlich strategisch gut, wenn auch beschissen kommuniziert, halte. Aber dennoch da auch sage, das ist ein fantastischer Markt, in dem die tätig sind. Und die werden sich unabhängig davon, dass sie es schlecht kommuniziert haben, trotzdem was dabei gedacht haben, dass sie diesen Strategieschwenk jetzt machen. Und ärgern sich wahrscheinlich genug darüber, wie sie es dann von Umsetzung gemacht haben. Eine Sache will ich aber auch noch verdeutlichen, die sich in Folge dessen, was da so passiert ist, nämlich im Vergleich zum Januar deutlich geändert hat. Und das sind die Umsatzschätzungen für 26 und 27. Da wurden im Januar noch etwas über 1 Milliarde und dann auch 1,1 Milliarden für 26 und 27 erwartet. Jetzt sind die Schätzungen für beide Geschäftsjahre unter 1 Milliarde. Das ist jetzt ein bisschen Umsatzsteigerung oder der Umsatz wurde da ein bisschen zurückgenommen. Das ist noch nicht die Kerndramatik. Die Kerndramatik kommt jetzt. Denn für 26 und 27 waren im Januar noch 1,36 und 1,65 Dollar an Gewinn pro Aktie im Gespräch, was jetzt auf 42 Cent reduziert wurde. Für das Jahr 26 und auch bei 27 stehen jetzt nur noch 67 Cent, was auf Basis von 5,50 Dollar zwar sehr günstig ist, allerdings auch mit den Unwägbarkeiten, die Stefan eben bei seinem Vortrag und auch bei seiner Entscheidungsfindung beschrieben hat. Also da muss man sich in der Tat darauf einstellen, dass das auch gehörig schiefgehen kann, insbesondere weil bei der EPS-Geschichte ja eigentlich auch noch mit einbezogen werden muss, dass, wenn es dann zu dieser Abschreibung kommt, das sehr, sehr wohl zumindest auf den Gewinn pro Aktie durchschlagen wird. Das wird zwar auch seitens Guru-Fokus dann durch diese Herausnahme von bestimmten nicht wiederkehrenden Ereignissen korrigiert, aber trotzdem ist es dann eben etwas, wo auch Aktionäre erstmal dadurch aufgeschreckt werden, dass es da ein negatives oder, Stefan, sogar deutlich negatives Ergebnis gibt, denn diese Abschreibungen können ja dann schon im Bereich von mehreren 100 Millionen Euro auch stattfinden.
Davon gehe ich aus, ganz genau. Aber wie gesagt, das wäre mir jetzt für mich nicht der Grund zum Verkauf. Aber schau dir, wenn du Aktionär bleibst, die Schuldensituation nochmal genauer an, weil da gibt es eine Anleihe, die irgendwann zurückgezahlt werden muss in den nächsten Jahren.
Okay, guter Hinweis, nehme ich als Hausaufgaben mit und muss dann eben auch nochmal ran. Aber soweit soll es das an einem Update und auch zu einer Veränderung bei zumindest Stefan Waldhauser gewesen sein bei seinem Januar-Pick Angie, den ich gerne übernommen habe. Deswegen, weil ich die Story damals sehr überzeugend fand und auch die grundsätzliche strategische Ausrichtung auf eine neue Plattform und auch den Technologie-Freeze auf einer alten Plattform für überzeugend halte. Wenn ich auch leider einräumen muss, scheiße kommuniziert, war es schon. Und dann haben wir noch ein zweites Update zu einem Unternehmen, Stefan, was wir im Januar hatten, was mittlerweile eine Umbenennung bekannt gegeben hat von einer etwas unhandlichen Abkürzung hin zu einer bekannten Magazinmarke und damit auch zum Ausdruck bringen will, worum es bei dem Unternehmen in Zukunft eigentlich schwerpunktmäßig gehen soll. Ich rede von der Beteiligungsfirma IAC, einem Mr. Diller zugehörig, der mit seinen 84 Jahren auch ein respektables Alter erhalten hat, wo man sich vielleicht auch mal darum kümmert, das alles ordentlich aufzustellen, auch für eine Zeit, wo man sich nur noch etwas weniger darum kümmern will oder kann oder eben auch gar nicht mehr darum kümmern kann.
Ganz genau. Die IAC ist ja seit geraumer Zeit einer der Schwergewichte in meinem persönlichen Portfolio. Und nachdem Barry Diller eben 20 Jahre lang ganz herausragend gut Wert Shareholder Value geschaffen hat, indem er immer wieder preisgünstige, weil schlecht gemanagte Internetfirmen gekauft hat, dann saniert hat und zu einer in späteren Zeit abgespalten hat, als eine Art Sachdividende an die Aktionäre dieser Holding ausgeschüttet hat, ja, beerdigt er jetzt dieses Geschäftsmodell. Man muss auch dazu sagen, die letzten 3-4 Jahre waren nicht mehr wirklich von Erfolg gekrönt. Die letzten Abspaltungen waren eben diese Angie. Darüber war die Aktie auch ursprünglich in mein Depot gewandert. Davor gab es Vimeo, die dann auch ja zu einer unglaublich guten Zeit in der Pandemie an die Börse kamen, viel zu hoch bewertet waren, dann tief abgestürzt sind und letztendlich verkauft wurden. Und jetzt Barry Diller in diesem Alter gibt selber in seinem letzten Shareholder Letter zu, dass die Zeiten für Akquisitionen solcher Firmen nicht mehr gut sind. An der Börse sind diese Firmen ja alle abgestürzt. Die privaten Werte sind aber gar nicht so niedrig. Insofern hat er jetzt die Struktur der Firma wurde sowieso schon durch die letzten Spin-offs wesentlich verschlankt. Jetzt ist eine weitere Beteiligung Care.com, die kaum einer auf dem Zettel hatte, verkauft worden. Und es bleibt einfach eigentlich nicht mehr viel übrig von dieser IRC Holding, außer einem riesengroßen Anteil an der MGM, also dem Unterhaltungskonzern, Stichwort Las Vegas und der Online-Ableger BetMGM und so weiter. Und da ist die IRC mit 26% mittlerweile der mit Abstand größte Aktionär. Und die Investment-Story hier ist ganz einfach erklärt, dass dieser 26% Anteil an MGM gemeinsam mit den Cash-Reserven der Holding in etwa den gesamten Börsenwert ausmacht. Und dazu gibt es aber neben diesen MGM-Aktien noch andere Assets. Und das größte Asset sind die 100%, die man hält. Also ist der volle Eigentümer der heutigen People Inc. Das ist immerhin, das war ehemals das größte Verlagshaus in den USA. Es hieß Meredith. Dann hat man es mit Dot Dash fusioniert und vor ein oder zwei Jahren umbenannt in People Inc. Und diese Firma ist auf jeden Fall eine Milliardensumme wert, macht 300 und so viel EBITDA, wird gesehen von außen betrachtet immer noch als ein altes, sterbendes Verlagshaus, wächst aber im digitalen Geschäft. Sehr respektabel, muss man sagen, weil es gibt natürlich auch da schwierige Zeiten durch KI-Disruption und so weiter. Und was auch immer dieses Unternehmen mit 300 und so viel EBITDA wert ist, an der Börse ist es quasi nichts wert. Genauso wie noch einige andere Beteiligungen. Wer in den USA öfters mal ist, kennt vielleicht Turo. Turo ist, früher hat man immer gesagt, das Airbnb für Autos, also wo private Leute Carsharing über eine Plattform betreiben können. War auch mit einer Milliardensumme bei der letzten Finanzierungsrunde bewertet. Auch da hält die IRC ein Drittel ungefähr, 33%. Ich glaube, auch da ist die Bewertung deutlich zurückgekommen, aber ein paar hundert Millionen ist es auf jeden Fall wert. Genauso wie nochmal eine dreistellige Millionensumme in noch zwei anderen Beteiligungen liegen. Also insgesamt, aber all das wird mit Null bewertet. Also wenn man sich heute eine IRC-Aktie kauft, ist das Wert abgedeckt durch die MGM-Aktien, die da drin stecken. Und das Cash, also auch jeder, der mit dem Kauf von MGM-Ressorts spielt oder MGM-Aktien hat, sollte sich mal angucken, ob er die MGM-Aktien vielleicht nicht besser in IRC-Aktien tauscht. Ja, und was jetzt die Nachrichten der letzten Wochen angeht, es ist jetzt, was ich schon vermutet habe oder in meinen letzten 1-2 Updates auf meinem Blog geschrieben hatte, dass ich davon ausgehe, dass die IRC abgewickelt wird. Das wird jetzt passieren. Der nächste Schritt ist die Umbenennung der Holding in People. Und People wird dann eben eine börsennotierte Firma sein in der Hülle der heutigen IAC. Und meine Hoffnung, der Investment Case ist jetzt, dass damit der Fokus doch mehr darauf gelegt wird, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, People, ja, was bisher ja mehr so ein bisschen im Hintergrund ist. Und es ist sozusagen ein Börsengang von People. Ich gehe davon aus, dass die nicht strategischen Beteiligungen, wie das dieses Toro zum Beispiel, das passt nicht zu dem Geschäft, dass das verkauft wird, genauso wie das Care.com verkauft wurde. Und dass ja durch diesen Schritt im Laufe der Zeit dann Werte gehoben werden. Auch die Holdingkosten werden extrem zurückgehen, beziehungsweise gehen null. Weil auch da gibt's jetzt Entlassungen leider, weil man natürlich keine Holding mehr braucht, wenn man keine echte Holdingstruktur mehr hat und der zukünftige das Management von der heutigen Tochter People wird auch das Management des neuen Gesamtkonzerns sein. Also da spart man sich quasi in dem Management.
Also warum sagst du, dass man als IAC-Aktionär durch die Lobby des MGM geht, mit einem People-Magazin in der Hand, das MGM verlässt in der Erwartungshaltung, als IAC-Aktionär diese ausgeschüttet zu bekommen im Rahmen von dann einer Art Aktiendividende. Man hat noch zwei Autos vor dem Hotel geparkt, namens Vivian Health oder Turo. Diese beiden Autos verkauft man und fährt dann mit einem Lüftfahrzeug natürlich zum Flughafen, um in dem Flugzeug dann seine People zu lesen, die einem dann auch noch gehört und die dann hoffentlich einen Wert hat und noch ein bisschen was abgeschmissen hat. Das ist so dann etwas umschrieben, das, was einem da so bevorstehen könnte?
Ja, also so blumig hätte ich es jetzt nicht formuliert. Und es gibt auch gar nicht den konkret ausformulierten Plan, dass es jetzt die Ausschüttung der MGM-Aktien erfolgt. Ist auch immer eine steuerliche Frage natürlich. Aber ich bin jetzt schon mal froh, dass klar ist, was überhaupt mit der IAC passiert. Weil wir haben ja seit Jahren diese aus meiner Sicht drastische Unterbewertung. Und es hat sich nicht aufgelöst. Und manchmal braucht es halt solche Schritte wie einer kompletten Restrukturierung des ganzen Konzerns, damit diese Werte gehoben werden. Das ist im Endeffekt ja ein Klassiker des Value Investings, dass sowas passiert. Und für mich sind diese Art von Investment Cases gerade in der heutigen Zeit, wo ich sehr, sehr skeptisch bin, für den Gesamtmarkt, eher sowas auch wie, ich will nicht sagen ein Sicherheitspolster, weil sicher ist überhaupt nichts. Ja. Wenn es jetzt hier nicht nur an der Börse zu einer Krise kommt, sondern auch in der USA zum Beispiel zu einer Wirtschaftskrise, Rezession kommen sollte, dann leidet auch eine MGM, ja, sind wir mal ganz ehrlich. Aber auch wenn man sich den MGM-Investment Case anschaut, wird zu einem einstelligen Cashflow-Verhältnis bewertet. Es gibt dieses Joint Venture BetMGM, was unglaublich wächst in der digitalen Welt. Also es ist nicht so, dass wir hier nur den Las Vegas Strip haben als physikalische Assets. Wobei mir das auch recht gut gefällt, muss ich sagen, dass da auch wirklich diese physikalischen Assets da sind. Und dann gibt es natürlich die Fantasie für MGM in Japan. Da werden ja Milliarden investiert, um in Japan ein unglaubliches Ressort aufzubauen, was allerdings noch 3 Jahre dauert bis zur Eröffnung, was überhaupt nicht eingepreist ist. Die Geschäftspläne sehen vor, dass sich das EBITDA nahezu verdoppeln soll in den Jahren nach 2030, wenn dann dieses asiatische Ressort eröffnet.
Okay, also vor dem Hintergrund dann sowohl bei dir als dann auch bei mir folgend, hier die Entscheidung, dort investiert zu bleiben und einfach darauf zu setzen, dass das, was alles gerade in Las Vegas passiert, schon nicht so schlimm sein wird. Man könnte ja auch ketzerisch dem einfach mal entgegenhalten, dass die MGM vielleicht auch deswegen innerhalb der IAC so skeptisch gesehen wird, weil das Unternehmen als solches dann eben auch skeptisch gesehen wird, was sich möglicherweise in dem Aktienkurs noch nicht so richtig abgebildet hat, aus welchen Gründen auch immer, aber in der IAC eben abzubilden ist. Also darüber kann man ja auch ein gewisses Misstrauensvotum spielen. Oder schlägst du das ausschließlich oder im Wesentlichen dieser ja, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäßen oder nicht mehr so zufriedenstellenden Holdingstruktur von IAC zu?
Ich denke, es ist tatsächlich so ein klassischer Holding-Abschlag, weil wenn der Markt noch stärker an MGM zweifeln würde, warum sollte dann der Aktienkurs von IAC gedrückt sein, aber nicht der von MGM, dem Direktinvestment? Das macht eigentlich keinen Sinn. Übrigens, der IAC-Aktienkurs ist derzeit eng an den MGM-Aktienkurs sogar gekoppelt. Also wenn eine MGM-Nachricht kommt, egal in welche Richtung, dann bewegt sich der IAC-Aktienkurs in die gleiche Richtung, was ja auch viel Sinn macht. Es ist aber meiner Meinung nach entkoppelt von dem, was bei People passiert, weil da ja bisher, es wurde natürlich darauf eingegangen im Rahmen der IAC-Berichterstattung, aber ich glaube, dass das anders wird, wenn wir jetzt hier auch die Namensänderung haben, haben vielleicht noch die Veräußerung von Turo, war zum Beispiel eine große Überraschung, dass dieses Care.com für über 300 Millionen über den Tisch gegangen ist und an den Private Equity Unternehmen verkauft wurde jetzt in den letzten Wochen. Und ein Teil der Story sind natürlich auch die Aktienrückkäufe, sowohl bei der IAC als auch bei MGM. Ich glaube, anfänglich hatte man 12% gekauft in der Pandemie zu sehr günstigen Kursen. Also hat die IAC 12% an MGM gekauft. Heute ist man bei 26. Das waren nicht nur gezielte Nachkäufe, die immer mal wieder erfolgen, sondern die Aktienanzahl von MGM ist drastisch reduziert worden in den letzten 5 Jahren. Und seit ungefähr 4 bis 6 Quartalen ist das eben auch bei IAC zu beobachten, dass das Management offenbar die beste Verwendung des eigenen Kapitals, der Cash-Reserven, darin sieht, eigene IAC-Aktien zurückzukaufen. Und ich kann das nur unterstützen, weil ich sehe es ja genauso.
Also ein ganz gutes Beispiel im Übrigen auch dafür, dass es in den letzten Jahren vielleicht nicht so ganz optimal lief, ist auch der Verkauf von Care.com, die man irgendwann mal für 500 Millionen gekauft hat und für 320 dann verkauft hat. Jetzt wäre eigentlich meine abschließende Frage, wie viel Upside du aufgrund der möglicherweise stattfindenden oder zumindest der wertmäßig vorhandenen Werte von den namentlich hier zu nennenden zwei Beteiligungen Turo und Vivian Health eigentlich noch siehst und natürlich auch von dem, was bei MGM dann möglicherweise auch noch passieren kann. Wie siehst du da das Upside bei diesem Wert?
Also ich denke, das muss man tatsächlich unterscheiden. Ich würde jetzt nicht bei IAC investiert bleiben, wenn ich an den Absturz von MGM glaube oder so. Es ist auch sicherlich kein schneller Verdoppler. Davon reden wir nicht oder auch nicht mehr. Man muss es auch wirklich sagen.
Aber ein langsamer sollte ja schon sein.
Dann musst du aber tatsächlich auf die Entwicklung bei MGM mit im Auge behalten. Also jetzt der Katalysator, den wir jetzt haben, Beerdigung der IAC Holding, Schaffung da der, also Transparenz, was bei People da ist, wie die People entwickelt. Ich würde mal sagen 50% Upside. Alles, was dann darüber hinausgeht, schön langsamer Verdoppler, natürlich, würde ich sehen, so für das Jahr, wenn MGM Japan fertiggestellt wird, 2030 sowas, wenn dann die Börse darauf blickt. Aber also ich sehe es tatsächlich jetzt mal auf Sicht von 5 Jahren, wenn wir da einen Verdoppler hier hinkriegen, ich weiß, das hört sich heutzutage sehr, sehr bescheiden an und ja, was will er denn da in so lange? Nein, ich wäre froh, wenn ich heute Unternehmen finden würde, wo ich, oder mehrere Unternehmen finden würde, wo ich sehr, sehr zuversichtlich bin, dass wir in 5 Jahren da eventuell eine doppelt so teure Aktie haben.
Also eine Verdopplung innerhalb von 5 Jahren, sprich einer annualisierten Rendite von etwa 15%, eine Verdopplung innerhalb von 4 Jahren, einer von 19%. Wenn euch das zu wenig ist, dann könnt ihr es mit einer sauber aufgesetzten Argumentation natürlich auch gerne mit SpaceX probieren und uns da, wenn ihr diese Entscheidung so trefft, uns gerne auch mitteilen, was euch zu dieser Entscheidung bewogen hat oder welchen anderen preiswerten Technologiewert ihr im Moment eigentlich am ehesten hinzukauft, denn wir machen ja noch weitere Sendungen, sowohl mit Stefan als auch mit anderen Gästen. Dir sage ich heute aber erstmal für die Zwischenschicht, die du noch in Mallorca eingelegt hast, herzlichen Dank und guten Rückflug.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Und euch sage ich genau das Gleiche, nämlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleibt ihr gesund und investiert in welcher Form auch immer. Und dann geht's in der nächsten Woche wieder weiter mit Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und aus Mallorca.